Herzlich willkommen, schön, dass du eingeschaltet hast und mit dabei bist von zum Blick in die Bibel. Du hast keine Ahnung, wie begeistert ich bin, dass du dabei bist. Oh Amen, Halleluja. Mein Thema ist kleine Veränderung, große Wirkung. Sag mal mit mir, kleine Veränderung, große Wirkung. Wie komme ich drauf? Naja, du siehst das Bild hinter mir. Das ist eine Stadt, die gerade belagert wird mit Stadt. Also wir sind hier im Mittelalter oder genau genommen sind wir in Samaria. Die Stadt wird belagert. Und vielleicht denkst du dir, mir geht's wie diesen Leuten in Samaria. Ich bin hier und werde belagert und ich gehöre eigentlich zum Volk Gottes. Und draußen vor der Stadt sind die ganzen Bösen und während uns langsam aber sicher die Nahrung ausgeht, feiern die da draußen, man hört sie bis hierher rülpsen, ja, und Sauflieder singen und lauter so Zeug, die warten nur drauf, dass wir hier irgendwie eingehen, damit sie dann unsere Stadt erobern können. In anderen Worten, dein Problem ist, dass du siehst, wie andere gesegnet werden, aber selber bleibst du außen vor. Andere werden gesegnet, die es überhaupt nicht verdienen, die nicht halb so gut sind wie du. Die werden gesegnet und du bleibst außen vor. Gut, wir erarbeiten uns da eine Lösung. Ich fange mal an mit der Lösung und zwar in Jesaja Kapitel 1. Und ab Vers 18. Kommt denn und lasst uns miteinander rechten, spricht der Herr. Wenn eure Sünden wie Scharlach sind, weiß wie Schnee sollen sie werden, sind sie rot wie Karmesin, wie Wolle sollen sie werden. Wolle war auch weiß, zumindest zum größten Teil. Das ist wunderbar. Wie werden uns Sünden vergeben? Durchs Blut Christi. Na, ganz einfach. Du lädst Jesus in dein Leben ein und und sagst, okay, Jesus, ich will dir jetzt nachfolgen. Und dann passiert ein Wunder. Du wirst von den ganzen blutroten Sünden reingewaschen und bist jetzt weiß. Hast nicht du gemacht, sondern das macht er. Du bist nicht die Waschmaschine, er ist die Waschmaschine. Du bist die dreckige Wäsche, die er gewaschen hat. Ist gut, Amen? Also es geht ziemlich problemlos. Aber jetzt geht's weiter. Und zwar mit Vers 19. Wenn ihr willig seid und gehorcht, so sollt ihr das Gute des Landes essen. Wenn du also empfindest, du isst nicht das Gute des Landes. Im Gegenteil, du siehst, wie andere gesegnet werden, wie der Nachbar sich dieses teure Auto kaufen kann, wie seine Kinder alle brav sind. Im Gegensatz zu dir, du fährst mit demselben Auto schon seit 25 Jahren. Deine Kinder, von denen schweigen wir jetzt mal aus Nächstenliebe. Und du denkst dir, was ist da los? Dann schlage ich vor, dass du prüfst, ob du tatsächlich, nachdem du jetzt Christ geworden bist, willig und gehorsam bist Gott gegenüber. Das ist der Schlüssel. Hier heißt es, wenn du willig und gehorsam bist, wirst du das Gute des Landes essen. Schau, das Gute des Landes, das isst du dann, wenn Frieden im Land herrscht. Denn das Gute des Landes muss erst einmal produziert werden. Das muss erst einmal geerntet werden, richtig? Wenn du das Gute des Landes essen willst, dann darf es nicht so sein, dass da immer, wenn die Ernte kommt, der Feind kommt und das Feld ansteckt. Dann verbrennt es und dann stehst du wieder da und hast nichts. Das ist wirklich blöd. Willig zu sein und gehorsam zu sein ist ein Schlüssel, ist eigentlich genau genommen der Schlüssel. Wir werden uns gleich eine Situation anschauen, in der Leute nicht willig und nicht gehorsam waren und dann belagert worden sind, nämlich die Leute von Samaria. Dann hat sich aber was geändert, eine kleine Veränderung hat eine große Wirksamkeit ausgelöst. Und was dann passiert ist, ist das, dass die Versorgung der Feinde, das, was die Feinde benutzt haben, um das Volk Gottes zu zerstören, diese Mittel, die sind dem Volk Gottes zugewendet worden. Und das, was die Feinde gemampft haben, das haben zum Schluss, hat das Volk Gottes bekommen, und zwar ohne es kaufen zu müssen. Ist immer praktisch, wenn du was kriegst, ohne es kaufen zu müssen. Amen? Mai. Okay, ich lese mal weiter. Vers 20. Wenn ihr aber euch weigert und widerspenstig seid, so sollt ihr vom Schwert verzehrt werden, der Mund des Herrn hat es geredet. Also du kriegst Probleme, du wirst vom Schwert verzehrt, es gibt Messerstechereien und so weiter in der Stadt, wenn du nicht willig bist und Gott nicht gehorsam bist. Und jetzt sagst du, ja, wie sieht es aus? Das ist ziemlich einfach. Du lebst gemäß der Regel der Nächstenliebe, die heißt, was du willst, dass man dir tu, das füge du auch anderen zu. Du kennst es genau andersrum. Also du kennst die negative Form davon. Du kennst den Satz, was du nicht willst, dass man dir tu, das füge auch keinem anderen zu, richtig? Das macht dich passiv. Aber Jesus hat das Ganze umgedreht. Er sagt, was du willst, dass man dir tue, das füge du auch anderen zu. In anderen Worten, wenn du willst, dass die Leute nett sind zu dir, dann sei nett zu ihnen. Wenn sie wollen, dass sie fair zu dir sind, dann sei du fair zu ihnen. Das ist ein Schlüssel, das ist nicht besonders schwer. Und du kannst dich in dieser ganzen Sache an den 10 Geboten orientieren. Wenn du die 10 Gebote gut findest und nicht schlecht und nicht versuchst, sie zu umgehen, sondern sagst, ja, die bejahe ich, danach will ich leben, schau, dann wird schon mal gut mit dir. Denn das Gebot der Nächstenliebe, das ist in den 10 Geboten ausbuchstabiert. Wenn du nämlich Gott liebst, dann wirst du keine anderen Götter haben. Dann wirst du nicht dem Mammon nachlaufen. Dann wirst du nicht klauen wie ein Rabe und sonstige Sachen machen. Dann wirst du auch deine Kollegin in Ruhe lassen, ja, obwohl du Chancen bei ihr hättest. Oder umgekehrt. Alle diese Dinge. Du wirst nicht lügen, schon gleich gar nicht vor Gericht und diese Dinge. Warum? Ja, Nächstenliebe, ganz einfach. Wenn du das tust, wenn du dir vornimmst, so liebe ich, und dann fängst du an, Schritte in diese Richtung zu unternehmen, dann sieht der Herr das, und diese kleine Veränderung, die bewirkt eine große Wirkung. Seid ihr noch dabei? Also, ist nicht besonders schwer, aber es ist extrem wichtig. Ich hätte meine Botschaft auch anders nennen können. Ich hätte sie nennen können, weniger motzen, mehr feiern. Habe gedacht, das ist auch ein ganz guter Titel. Denn der Herr möchte nicht, dass du über diese Willigkeit und Gehorsamkeit verbiestert wirst, sondern er möchte dir Hilfe zuwenden, auf die du wartest. Erstens und zweitens, er möchte, dass du das Leben feierst. Wir halten vielleicht nochmal fest, nachdem wir heute wieder ein wenig Elisa anschauen, den Propheten. Wir halten mal fest. Es gab einen wunderbaren Propheten, der hieß Elia. Nur, der hat sich irgendwann zur Traurigkeit entschieden, zur schlechten Laune entschieden, zur Grummeligkeit, und er hat sich immer mehr zurückgezogen von den Leuten, hat ihnen nicht mehr gepredigt und so, dann hat Gott ihn gefeuert. Er hat ihn ersetzt und hat ihm befohlen, er soll einen anderen Propheten an seiner Stelle salben. Das hat er gemacht. Dieser neue Prophet, der hieß Elisa. Elia war ein Gerichtsprophet, ähnlich wie Johannes der Täufer, Nattern, Ottern gezücht und überhaupt. Elisa dagegen war ganz anders. Als der berufen wurde, hat er ein Volksfest gemacht. Er hat Ochsen geschlachtet und Holz verbrannt und so und hat ein Volksfest gemacht. Als Elia gekommen war und ihm den Mantel, den Prophetenmantel umgeworfen hat, hat er das gefeiert. Also das finde ich gut. Ich weiß jetzt, was ich werden soll. Gott hat mir gezeigt, das ist mein Beruf. Es wird bestimmt nicht immer leicht. Mein Chef ist schwierig, Elia ist schwierig. Aber es ist mein Ding, Gott hat mich berufen, das ist gut, das muss gefeiert werden. Und dann haben sie das Ganze gefeiert. Während Elia dafür bekannt war, dass er viel gemotzt hat, ist Elisa dafür bekannt, dass er viel gefeiert hat. Könnt ihr euch jetzt zeigen nach und nach, aber ich will auf bestimmte Sachen raus. So, es ist wichtig, dass du in deinem Herzen sagst, Herr, du liebst mich, der Himmel ist offen, Jesus ist mein Herr, du hast mir den Weg geebnet, dem Segen ist der Weg geebnet und es muss sich alles bei mir zum Besten wenden. Wenn das deine innere Haltung ist, dann wirst du das mehr und mehr erleben. Wenn du dich allerdings zur Traurigkeit entscheidest und sagst, nein, es ist alles, alle blöd, Regierung blöd und Familie blöd, Pastor blöd und so weiter und so fort, ja. Dann kann es sein, dass du den Segen, den Gott eigentlich für dich hat, nicht erlebst. Du musst willig und gehorsam sein, um das Gute des Landes zu essen. Ich habe es an anderer Stelle schon mal erwähnt. Jesus war wirklich unter Druck in Gethsemane. Extrem unter Druck. Wir wissen es, er hat Blut geschwitzt. Aber er hat gesagt, ich möchte nicht ans Kreuz, aber Vater, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Jesus war willig und er war gehorsam. Was ist dann passiert? Hat Gott ihn hängen lassen? Also nein, weder im symbolischen noch im buchstäblichen Sinn. Was passiert ist, nachdem Jesus gesagt hat, ich bin willig und gehorsam, hat Gott ihm das Gute des Landes zugewendet. In anderen Worten, ein Engel ist ihm erschienen, der ihn gestärkt hat mit Kraft am inwendigen Menschen. Halleluja. Und dann war er wieder souverän, dann war er wieder stark. Dann war alle Angst, alle Sorge und so weiter, war wie weggeblasen. Und sogar als er am Kreuz hing, war er noch souverän. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Er hat noch seine Familienangelegenheiten geregelt. Er hat die Mutter dem Johannes anvertraut. Ja, hat sich um die Mutter gekümmert und diese Dinge. Das muss er erst mal können. In einer eigenen riesigen Not kümmert sich der noch um andere. Warum? Er hat das Gute des Landes gegessen. Warum? Weil er willig und gehorsam war. Und bei dir würde sich auch schon einiges ändern, wenn du ganz einfach Ja zum Herrn sagen würdest und zu seinem Lebensstil. Ich traue es mich kaum sagen, aber das ist wirklich für manche der Schlüssel. Es ist nicht besonders schwierig. Man muss es nur tun. Es gibt nichts Gutes, es sei denn, man tut es. Amen. Gut. Jetzt. Lass mich ganz kurz, bevor wir auf Nehemia, auf Elisa genauer eingehen, lass mich Nehemia erwähnen. In Nehemia ist es so, dass das Volk Israel, das Volk Juda genau genommen, aus der babylonischen Gefangenschaft zurückgekehrt ist. Und jetzt stehen sie in Jerusalem in den Ruinen der Stadt. Einige Häuser haben sie notdürftig wieder aufgebaut. Sie könnten jetzt den Segen Gottes gut brauchen. Allen anderen Völkern um sie herum, denen geht's gut. Babyloniern und sonst jemanden, Syrern und Aramäern und so weiter. Aber sie sitzen in den Ruinen, obwohl sie doch das Volk Gottes sind. Wirklich, wirklich blöd. Dann kommt Nehemia und Esra, der Priester, und die lesen denen das Wort Gottes vor. Die Leviten predigen ihnen das Wort Gottes. Sie lesen es vor und dann erklären sie es. Bibellehre. Und das ganze Volk, das hört es, haben also eine Massenlehrversammlung in Jerusalem, ja. Und das Volk beginnt an zu weinen, als sie merken, wie sehr sie sich verzettelt haben, wie wenig sie das Wort Gottes kennen und befolgen. So heulen sie jetzt also rum und sie sagen, oh Gott, wir sind willig und wir sind gehorsam. Jetzt, wo wir es verstehen, wollen wir deinen Willen tun. Wir wollen das machen, was du hier uns vorschreibst. Ihr Herz ist bewegt. Und da kommt der Geist Gottes auf Nehemia und auf Esra und die sagen, hey Leute, es ist alles gut. Eure Haltung, die schließt euch den Himmel auf. Und jetzt freut euch, feiert ein Fest, grämt euch nicht. Eure Tränen, die ehren euch. Eure Willigkeit, Gott zu dienen, die ehrt euch. Das gefällt dem Herrn. Und jetzt feiert ein Fest, sagen die. Kannst du nachlesen in Nehemia Kapitel 8 und Vers 10. Da steht dieser berühmte Vers. Feiert, denn die Freude am Herrn ist, ja, du sagst eure Kraft, aber das Wort hat noch mehr Bedeutungen. Das ist das hebräische Wort Maos. Und es bedeutet Festung, es bedeutet Schutz, bedeutet Stärke. Die Freude am Herrn ist deine Festung, dein Schutz ist deine Stärke. Wer kann eine Festung gut gebrauchen? Wer kann Schutz gut gebrauchen? Ja, du schließt immer Haftpflichtversicherungen ab, schließt mal die wichtigste Haftpflichtversicherung aller Zeiten ab. Ja, orientier dich am Wort Gottes. Und wenn dann die menschliche nicht mehr greift, dann greift der Herr ein und rettet dich, deinen Hintern vor der Bedrängnis. Halleluja. Wenn du willig und gehorsam bist, dann feiert ein Fest. So, der Herr sagt, feiert ein Fest, denn die Freude am Herrn, die positive Einstellung zu Gott, zum Leben, die Gewissheit des Segens, die gibt euch Schutz, Stärke, Kraft, die ebnet dem Segen den Weg. Eine kleine Veränderung, eine große Wirkung. Die kleine Veränderung ist, deine Einstellung zu verändern. Ich werde jetzt nicht mehr die ganze Zeit rumnölen, ich werde mehr feiern. Ich werde mich weniger bei Gott beschweren, ich werde mich mehr bei ihm bedanken für die guten Sachen, die er für mich hat. Oh, happy day. Und dann hörst du mal wieder Gospel. Na, da kommen dann gute Vibrations über dich. Und dann wird es schon was mit dir. Bin ich zuversichtlich. Amen. Also, die Freude am Herrn ist deine Festung, deine Stärke, dein Schutz. Finde ich wunderbar. Aber jetzt lass uns mal ein bisschen ins zweite Buch der Könige gehen. Und zwar ist jetzt eben passiert, dass Elia in den Himmel aufgefahren ist und Elisa den Mantel des Propheten aufgehoben hat. Er ist durch den Jordan gezogen und zwar trockenen Fußes. Alle haben gemerkt, oh, der Geist des Elia ist auf Elisa. Sie haben die Gegenwart Gottes an ihm gemerkt. Und er geht an den Ort, den er gerade eben mit Elia verlassen hat. Er geht nach Jericho. Jericho kennen wir, Jericho ist die verfluchte Stadt. Jericho ist die Stadt, die im Josua-Buch eingestürzt ist. Niedergerungen durch die Hand Gottes. Erinnert euch, da sind die Mauern eingestürzt. Nicht so laut vor Jericho, sonst fallen die Mauern ein. Na, das passiert seinerzeit. Gott hat diese Stadt verflucht damals. Aber sie haben diese Stadt wieder aufgebaut. Nur, Gott hat ihnen nicht den Auftrag gegeben, sondern die haben das einfach so gemacht. Jetzt ist immer noch ein Fluch auf dieser Stadt. Und jetzt kommt Elisa in die Stadt hinein und die Leute merken, ja, der ist der Nachfolger des Elia. Und jetzt kommen sie zu ihm und richten eine Bitte an ihn. Und sie sagen, du siehst die Lage der Stadt, sie ist gut. Aber die Gegend ist unfruchtbar und das Wasser ist schlecht. Das Wasser, das bewirkt Fehlgeburten und überhaupt. Was nun? Und Elisa, also ist es schon mal Folgendes interessant. Warum sind die nicht zum Elia gekommen, der doch gerade eben noch in der Stadt war? Warum haben sie sich an den nicht gewendet? Warum kommen sie zum Elisa? Ich sage euch was. Elisa erreicht Leute, die Elia nicht erreicht hat. Denn Elisa, wenn der schon die Straße entlang kam, dann hast du dir gedacht, oh, ich verschanze mich lieber, ich verstecke mich lieber so lange, bis der vorbeiläuft, und dann komme ich wieder raus. Der hat irgendwie das nicht inspiriert, dass du auf ihn zugegangen bist und ihn um etwas gebeten hast. Bei Elisa, bei dem, der das Leben feiert, war das ganz anders. Bei dem haben sie sich getraut, zu ihm hinzugehen und ihn um Hilfe zu bitten. Und es ist gut. Also, es ist der erste Schritt in die richtige Richtung, wenn du zu Gott kommst und ihn um Hilfe bittest. Und genau das passiert ja, wenn diese Leute aus der Stadt jetzt zu Elisa kommen. Prophet, was ist schlecht, was ist zu tun, fragt den Herrn. Es ist ein guter Schritt, wenn du fragst, was ist das Wort Gottes? Was sagt Gott, dass ich in dieser Situation tun kann? Amen. Und und Elisa sagt, bringt mir eine neue Schale und tut Salz da hinein. Hat mich sofort an etwas erinnert. Nämlich, dass wir als Christen, als Gläubige, Salz der Erde und Licht der Welt sind. Erinnerst du dich? Was bewirkt Salz? Salz bewirkt erstmal, dass es würzig ist, dass die Suppe nicht so fad schmeckt, erstens. Und zweitens, bewahrt. Salz bewahrt. Im Sauerkraut bewahrt Salz also das Kraut. Im Schinken bewahrt das Salz den Schinken vorm Verderben. Christen bewahren. Jesus sagt, ihr seid das Salz der Erde und das Licht der Welt. So, wenn also hier Elisa eine Schale nimmt, dann steht die stellvertretend für die Stadt. Eine neue Schale bedeutet, die Stadt muss sich erneuern. Und dann will er, dass da Salz reinkommt, statt Sand oder sonst was. Dieses Salz ist ein Symbol für Christen, für Gläubige, die willig und gehorsam sind. Und die nimmt er jetzt, diese Schale mit Salz, und wirft sie in dieses Wasser. Und das Wasser ist von der Zeit an gesund gewesen. Und die Stadt ist wieder prosperiert. Der Fluch wurde gebrochen von der verfluchten Stadt und sie wurde gesegnet. Warum? Weil das Volk sich geändert hat. Die haben jetzt nach Gott gefragt. Die haben jetzt gesagt, hey, wir sind jetzt willig und gehorsam. Wir wollen Gott nachfolgen. Das wollten wir jahrhundertelang nicht. Aber jetzt wollen wir es. Wir brauchen jetzt Hilfe von Gott. Und er hat sofort ihre Situation geändert. Ich würde mal sagen, Salz in Wasser. Kleine Veränderung, große Wirkung. Bisschen Salz ins Wasser und alles ist gemacht. Weil Gott es so befohlen hat. Seid ihr noch dabei? Könnt ihr das sehen? Wichtige Sache. Du bist in deiner Familie, in deiner Firma, in deiner Stadt, in deinem Land, bist du Salz der Erde oder Licht der Welt. Oder du bist es nicht. Wenn du es nicht bist, dann wirst du den Segen auch nicht erleben. Wenn du es allerdings bist, dann muss es gut werden mit dir. Dann muss es aufwärts gehen mit dir. Sag mal ganz leise, dass das nur du hörst. Preis dem Herrn. Sag mal, Halleluja. Gut. Absolut wichtig. Es ist eigentlich nicht allzu schwer. Man muss es nur tun. Amen. Also, der Fluch über der Stadt wird gebrochen. Warum? Weil die Menschen sich geändert haben. Weil sie jetzt willig und gehorsam sind, weil sie jetzt Gott nachfolgen, in der Nächstenliebe leben. Und sofort ändert sich alles. Sofort ändert sich alles. Halleluja. Und jetzt gleich weiter. Wir sehen im zweiten Buch der Könige übrigens, Kapitel 2, 3, lies es selber, dann siehst du es. Er verlässt jetzt also die verfluchte Stadt Jericho, die jetzt gesegnet ist, und er geht nach Bethel. Bethel ist die gesegnete Stadt. Warum? Ist die Stadt der Himmelsleiter. Dort hat Jakob von der Himmelsleiter geträumt. Dort hat er einen Altar gebaut. Dort ist ihm Gott erschienen, noch einmal. Dort haben sie also lebendige Verkündigung gehabt, aus einer Offenbarung heraus. Und jetzt kommt unser Prophet Elisa in die Stadt hinein und es kommen, wie soll ich sagen, es kommen erlebnisorientierte Jugendliche auf ihn zu. Es kommt eine Bande Punks oder so ähnliche Typen kommen auf ihn zu und brüllen ihn an. Kahlkopf, komm hier herauf, Kahlkopf. Wahrscheinlich sagen sie, lass dich entrücken wie Elia, verschwind aus unserer Stadt, die gehört uns. Also die Leute aus der gesegneten Stadt, die verhalten sich nicht gesegnet, sondern sie verhalten sich. Sie sind nicht willig, sie sind nicht gehorsam, sie sagen dem Propheten, hau ab, geh weg. Und jetzt erfüllt sich Jesaja Kapitel 1, Vers 20. Wenn ihr nicht willig und gehorsam seid, sondern wenn ihr widerstrebt und widerspenstig seid, dann wird euch das Schwert verzehren. Genau genommen gibt es noch eine Stelle im 3. Mose 26, wenn ihr mir jetzt nicht ganz täuscht. Dort steht, wenn ihr widerspenstig seid und mir nicht gehorcht und nicht mit mir geht, dann werde ich die wilden Tiere auf euch loslassen und die werden sich eure Kinder schnappen. Wisst ihr, was jetzt passiert? In der Begebenheit bei Elisa? Als sie ihn also noch verspotten, als sie ihn loshaben wollen, kommen zwei Bärinnen aus dem Wald und legen 42 von diesen Punks um, von dieser Rockerbande um. 42. Wir sehen daraus zwei Sachen. Erstens, Gott lässt sich nicht verspotten. Er hat seine Hand auf seinen Propheten. Er lässt seine Leute, er lässt sein Volk nicht einfach so überrollt werden, sondern er schützt die. Er schützt den Elisa vor diesen Angreifern. Denn wenn es erst mal losgeht, schau mit verbalem Stänkern und so. Ein Wort gibt das andere hin und her und zum Schluss hast du da einen Kampf, zum Schluss wird es wirklich blöd. Und wenn du da eine große Gruppe von Leuten hast, die auf einen Einzelnen losgehen, weißt du, da kannst du den fünften Dan in Jiu-Jitsu, in Karate und in sonst was alles haben. Da kannst du sogar bewaffnet sein. Irgendwann geht dir die Munition aus und dann hast du immer noch 100 Leute, die gegen dich sind. Ich meine, wenn 42 von denen, von seinen Bedrängern ausgeschaltet worden sind, wie viele Angreifer muss er dann gehabt haben? Denn normalerweise, wenn du einen Bären siehst, dann läufst du davon. Dann bringst du dich in Sicherheit. Also wir sehen hier wirklich, wirklich nicht, dass sie das Gute des Landes gegessen haben, sondern vielmehr wurden sie verspeist. Okay, gut, wir machen weiter mit unserem Elisa. Also ein wichtiger Punkt auch, die gesegnete Stadt, die Stadt, die in der Vergangenheit für ihren Segen bekannt war, die ist jetzt verflucht. Warum? Wegen der Bewohner. Die Bewohner haben den Unterschied gemacht. Ist auch immer ein Geheimnis. Segen und Fluch, Wohlstand und Armut halten nicht für ewig, sondern das ist alles im Fluss und es verändert sich. Gute Städte werden schlecht, weil die Leute schlecht werden. Schlechte Städte werden gut, weil die Leute gut werden. Lass das einfach mal einsinken. Ja? Wenn du denkst, ich muss in diese oder jene Stadt gehen, dort wird es richtig gut werden mit mir. Ja, wer weiß, wie die in 20 Jahren aussieht. Du hast keine Ahnung, wie das da ist, genau genommen. Du musst nur schauen, dass du in deinem Leben, dort wo du bist, Salz bist und Licht bist, dass du willig und gehorsam bist. Und dann wird auch der Engel zu dir kommen in der Stunde deiner Not und er wird dich abfüllen mit Kraft am inwendigen Menschen und du wirst Souveränität haben, so wie Jesus in Gethsemane. Du wirst wissen, wo es lang geht und dann passt's wieder. Elisa sieht, wie drei Könige und ihre Armeen in die Wüste hineinwandern. Und er fühlt den inneren Antrieb, ich soll mitgehen. Und dann laufen diese drei Könige in der Wüste herum mit ihrer Armee, weil sie einen Feind umgehen wollen und dem in den Rücken fallen wollen. Aber die haben sich total verrechnet, denn jetzt geht ihnen das Wasser aus. Und Wasser ist in der Wüste ziemlich wichtig. Und jetzt stehen sie da und sagen, Mensch, was machen wir jetzt? Ja, jetzt geht uns das Wasser aus. Und dann schauen sich die drei Könige an und sagen, uns ist das Wasser ausgegangen. Jetzt müssen wir hier verdursten. Und ist natürlich immer schlecht, wenn eine Armee oder gleich drei Armeen in so einer Situation sind. Und dann sagen sie, ja, wir müssen jetzt also den Herrn befragen. Das ist immer gut, den Herrn zu befragen, vor allem, wenn du kein Wasser mehr hast und in der Wüste sitzt. Hättest du ihn auch schon vorher fragen können, ob du das machen sollst, was du jetzt getan hast. Aber manchmal buxieren die Leute sich in ihrer Dämlichkeit halt hinein in Schwierigkeiten, die sie jetzt irgendwie so nicht auf dem Plan hatten. Hilft Gott dann, wenn wir uns aus eigener Schuld in Schwierigkeiten gebracht haben? Naja, ich sag mal so, es kommt drauf an. Denn was passiert jetzt? Sie sagen, wir haben Glück, Elisa, der Prophet, ist hier irgendwo. Und dann sagen sie, lasst ihn kommen. Und dann denken sie sich, nee, wir machen das anders. Wir wollen ja was von ihm. Dann gehen sie, die drei Könige, zu Fuß zum Propheten. Ich finde es gut. Weißt du, es gibt Orte, da sollte auch der König zu Fuß hingehen. Ja, zum Beispiel in den Gottesdienst. Das Wort Gottes hören. Und jetzt lassen sie also den Propheten nicht zu sich kommen, sondern sie gehen zum Propheten. Wir merken da eine gewisse Demut. Amen. Und dann steht Elisa also vor den drei Königen. Und er sieht den einen König, den König von Israel, der dem Baal und der Astarte nachfolgt. Das ist der Sohn der Isabel. Ja, der ist nicht gut drauf. Zudem stellt er sich hin und sagt zu ihm, was willst du hier? Sagt der Prophet zum König. Wie redet der mit seinem Kanzler, mit seinem Präsidenten? Was willst du hier? Geh zu den Propheten deines Vaters und deiner Mutter. Ich sage dir, wenn hier nicht der König von Juda, der gute Josaphat, der den Herrn anbetet und ihm nachfolgt, der willig und gehorsam ist Gott gegenüber, wenn der nicht hier wäre, ich würde dich weder anschauen noch beachten. Das ist eine klare Ansage. Der König von Israel ist weder willig noch gehorsam, der kriegt auch keine Hilfe. Wenn der Prophet zu dir sagt, ich würde dich nicht beachten, obwohl du mit deiner Armee in der Wüste stehst, sagt er mal eins, dann bist du verloren. Aber es ist einer da, der Salz der Erde und Licht der Welt ist. Es ist ein einzelnes Salzkorn da, nämlich Josaphat, der König von Juda, der hier auch mit dabei ist. Und Elisa sagt, wegen ihm, nur wegen ihm, setze ich mich jetzt ein für euch. Und dann sagt er, nachdem er sich so in Rage geredet hat und hier rumgespuckt hat und gebrüllt hat, die Könige zusammengestaucht hat, es ist gut, wenn törichte Könige manchmal zusammengestaucht werden, ist euch das bewusst, von kompetenter Seite. Danke für das Donner der Amen, stimmt trotzdem. Und jetzt pass auf, jetzt sagt Elisa, bringt mir einen Saitenspieler. Und der Saitenspieler kommt und er fängt an, Lobpreis zu machen. Und während der Saitenspieler spielt, kommt die Hand des Herrn auf Elisa. Ich sag mal, kleine Veränderung, große Wirkung. Ein Saitenspieler. Du hast ja drei Armeen in der Wüste, die nichts zu trinken haben. Und was will der Mann Gottes? Einen Saitenspieler. Das ist das Logischste von der Welt. Normalerweise willst du einen Brunnenbohrer oder irgendwie sowas. Oder einen Helikoptertypen, der da Wasser einfliegt oder so. Nö, der will einen Saitenspieler. Was? Saitenspieler. Völlig, völlig kontraintuitiv. Und er fängt an, Lobpreis zu machen. Und als der Lobpreis Gottes erklingt, kommt die Hand Gottes über ihn. Und er weissagt die Lösung. Sag mal mit mir. Lobpreis bringt die Lösung. Also, Elisa feiert hier mitten im Elend. Er feiert die Gegenwart Gottes, er feiert die Herrlichkeit Gottes, er feiert die Nähe Gottes, er feiert, dass er ein Prophet ist und dass er die Lösung haben wird, denn Gott wird ihn nicht sitzen lassen, denn hier gibt's einen Josaphat. Dieser Josaphat, der ist würdig, dieser Josaphat ist willig und gehorsam, der muss irgendwann noch das Gute des Landes essen und bevor er das essen kann, muss er erstmal was trinken. Gott wird ihn retten. Dieser eine Mann rettet das ganze Volk, seine ganze Armee, drei Armeen, die es nicht verdienen. Redet er. Und dann sagt eben Elisa, was sie machen sollen. Sie sollen in einem trockenen Wadi Löcher ausheben und das machen sie. Und dann rauscht also Wasser durch dieses Wadi hindurch. Und dann haben sie in den Löchern Wasser. Jetzt haben sie Wasserlöcher, volle Wasserlöcher. Und aus denen können sie trinken und alles geht zum Schluss gut aus. Die gewinnen zum Schluss sogar noch die Schlacht, auf die sie sich jetzt da eingelassen haben. Und alles wird gut. Alles wird gut. Warum? Weil einer willig und gehorsam war. Und, vergiss es nicht, Lobpreis bringt die Lösung. Mehr feiern, weniger motzen. Jetzt gehen wir zum 2. Könige, Kapitel 6. 2. Könige, Kapitel 6. Und ich lese mal, oder ich bin ab Vers 24 unterwegs. Es ist was passiert in Israel. Obwohl es einen vollmächtigen Propheten im Land gibt, hat sich das Volk nicht geschlossen zum Herrn zurückgewendet. Auch die Regierung nicht. Haben die nicht gemacht. Die haben Kompromisse gemacht. Sie haben damals Baal und Astarte und so weiter angebetet. Heute machen sie das nicht mehr. Heute machen sie das anders. Heute bieten sie den Mammon an oder sonst was. Oder die eigene Bequemlichkeit. Sie sind nicht mehr wirklich interessiert an Gott gewesen. Sie sind nicht mit ihm gegangen. Sie waren widerspenstig ihm gegenüber. Und jetzt ist eben was passiert. Obwohl sie das Volk Gottes sind, sind die Aramäer gekommen, die Syrer gekommen und haben Samaria, die Königsstadt, belagert. Und jetzt hungern sie sehr aus. Draußen in der Zeltstadt freuen sich die Soldaten und sind halb betrunken den ganzen Tag. Sie haben nichts zu tun, sie müssen nur warten, bis ihnen dort in der Stadt endlich das Wasser und die Nahrung ausgeht. Dann gehen die Tore schon auf. Und dann können sie plündern, dann geben sie denen wieder was zu essen, damit die dann auch gute, starke Sklaven werden. Na, so haben die das also vor. So, das Volk Gottes, das ist hinter der Mauer und hungert und darbt. Es ist so, dass zum Schluss ein Eselskopf ein Vermögen wert ist. Und ein Maß Taubenmist ist 100 Euro wert. Das Wort Taubenmist ist natürlich nicht buchstäblicher Taubenmist, sondern das ist billiges Vogelfutter, das sich in Taubenmist verwandelt, wenn es durch die Taube hindurchgegangen ist. Also billigstes Futter wird extrem teuer gehandelt. Elia hätte sich zurückgezogen und wäre nicht in der Stadt. Aber Elisa ist anders. Elisa hat ein Haus in der Stadt Samaria und Elisa wird mitbelagert. Jetzt möchte man doch sagen, wenn Elisa mitbelagert wird, ey, dann ist alles in Butter eigentlich. Dann betet er ein wenig und dann kommt ein Wort Gottes und dann haben wir Sieg wie in der Wüste. Aber es passiert nicht. Es tut sich nichts. Tag um Tag, Woche um Woche tut sich nichts. Obwohl Elisa da ist. Das Wort Gottes kommt einfach nicht. Wisst ihr, ein Prophet ist auch nur ein Mensch. Der kann dir nur weissagen, was der Herr ihm vorher gesagt hat. Wenn der Herr ihm nichts sagt, dann hat er nichts zu sagen. Und es wird jetzt wirklich schlimm. Es wird wirklich, wirklich schlimm. Der König, der geht auf der Stadtmauer spazieren. Der schaut runter auf die Zeltstadt. Der hört das Gebrülle und das Gesinge und das Gemache und das Getue. Das Grillfleisch, ja. Das hört er brutzeln. Der Rauch zieht rauf. Der Geschmack des Grillfleisches ist in der Nase. Sie haben nichts mehr zu essen. Und da unten haben sie Überfluss und Fülle. Die Feinde haben die Fülle und wir haben nichts. Der König ist fertig. Und jetzt ruft auch noch eine Frau zu ihm. Und sie sagt, König! Und er schaut runter auf den Platz und er sieht die Frau und sagt, was ist denn? Und dann sagt sie zu ihm, König, hilf! Und der König sagt, hey, du wendest dich in dieser Not an den Vater Staat, wend dich mal lieber an den Vater Gott. Vater Staat kann dir hier nicht helfen, wir sind pleite, wir haben nichts mehr, was wir geben könnten. Und dann sagt diese Frau, was sie gemacht hat. Sie ist mit ihrer Nachbarin zur Kannibalin geworden. Wisst ihr, im 5. Mose 28 steht der Fluch des Gesetzes. Wenn du nicht willig und gehorsam bist, wenn du ohne Gott lebst, wenn du widerspenstig bist, dann werden bestimmte Dinge passieren. Unter anderem steht da, zum Schluss wirst du deine eigenen Kinder verspeisen. So schlimm wird es sein. Warum? Weil sie nicht willig und nicht gehorsam waren. Weil sie widerspenstig Gott gegenüber waren. Weil sie nicht mit ihm gehen wollten. Der Fluch ist wirksam in Samaria. Aber immerhin ist ein Salzkorn noch da, nämlich Elisa. Allerdings ist der König jetzt total sauer, als er hört, dass sie schon in Kannibalismus verfallen. Zerreißt er sein Hemd. Und dann sehen sie, dass er drunter Sacktuch und so weiter trägt. In anderen Worten, der König tut Buße. Aber er ist jetzt total sauer. Er sagt, bei Gott, Elisa, dem haue ich heute noch den Kopf runter. So wie später Johannes dem Täufer. Warum? Weil er keine Befreiung weissagt. Der König, der macht den Propheten zu seinem Sündenbock. Der König ist unwillig und ungehorsam. Elisa ist willig und gehorsam. Der Böse projiziert jetzt sein Versagen auf den Elisa. Der denkt, Elisa ist am Problem schuld. Dabei ist aber er schuld. Wisst ihr, da findet eine Täter-Opfer-Umkehr statt. Das ist eine der übelsten, bösesten, schlimmsten, schlechtesten Angewohnheiten der Menschheit überhaupt. Dass er die Täter zu Opfern erklärt und die Opfer zu Tätern erklärt. Wie der Psychologe, der einen Überfall gesehen hat. Das Opfer ist bewusstlos geschlagen worden, der Täter rennt davon. Oh nein, das arme Opfer, haltet den Täter, der braucht Hilfe. Ja, genau. Erstmal musst du dich aufs Opfer konzentrieren. Ja, und nicht immer hier Täter-Opfer-Umkehr betreiben. Also das haben die schon damals gemacht. Ich und meine Bosheit und meine Gottlosigkeit, nein, wir sind nicht schuld. Der Mann Gottes, der sich offensichtlich weigert zu beten, der hier eine Veränderung herbeiführen könnte, aber das nicht tut, der ist schuld. Und dann schickt er also einen Henker in das Haus von Elisa. Elisa sitzt in seinem Haus zusammen mit den Ältesten Israels. Und die, was machen die da? Die beten miteinander offensichtlich. Die flehen Gott an, dass er eine Veränderung herbeiführen möge. Wenn bei dir kein Durchbruch kommt, dann bleib dran im Gebet, bis ein Durchbruch kommt, bis ein Wort vom Herrn kommt. Amen. Manchmal dauert es ein wenig. Manche Gebete sind nicht innerhalb von einer Viertelstunde gebetet. Manchmal musst du da ein wenig dranbleiben. Manchmal musst du ein wenig dranbleiben, bis sich was tut. Aber jetzt hat sich ja was getan. Der König ist schon dabei, Buße zu tun, obwohl er jetzt emotional und so weiter total durch den Wind ist. Er kann, der Staat kann nicht helfen, und jetzt fängt der Staat an, diejenigen, die helfen können, zu verfolgen. Total bescheuert. Aber Gott passt auf seine Leute auf. Sag mal mit mir, Gott passt auf seine Leute auf. Das Wort des Herrn kommt zum Elisa und sagt, hey, dieser Mördersohn, der schickt jetzt den Henker zu mir, verrammelt die Tür. Das weiß der übernatürlich, das hat der Herr ihm gezeigt. Sie verrammeln also die Tür und dann kommunizieren sie wahrscheinlich so durchs Fenster. Und dann steht der König vorm Fenster und er sagt, diese Hungersnot, die ist vom Herrn, was soll ich noch auf den Herrn warten? Beten hat keinen Sinn, wir sind verratzt, wir sind verloren. Elisa macht die Tür auf, er lässt den König rein, nachdem der Zorn verraucht ist. Und er sagt jetzt ein Wort vom Herrn. Er sagt, morgen um diese Zeit wird es Essen in Hülle und Fülle geben. Und es wird billig sein. Es wird total billig alles sein. Massenweise Essen wird es geben. Und der Anführer, die rechte Hand des Königs, pass auf, wichtige Sache. Dieser Mann, auf den der König sich stützt, der Ratgeber des Königs, der sagt, wenn der Herr Fenster am Himmel machen würde, sowas könnte nicht passieren. Der feiert das Wort nicht, der motzt, der bezweifelt das Wort. Elisa dreht sich um zu ihm und sagt zu ihm, du wirst es mit eigenen Augen sehen, aber du wirst nicht davon essen. Das ist doch das Problem, das wir heute besprechen. Du siehst, wie andere gesegnet sind, aber isst nicht selber davon. Das Problem bei dem Mann, bei dem Anführer war, dass er im Herzen sich von Gott weggewendet hat, mit dem Eingreifen Gottes nicht rechnen wollte, weil er nicht Gott gehorsam sein wollte. Der wollte die 10 Gebote nicht halten. Der wollte nicht mit Gott gehen. Der wollte die 7 Feste Israels, die Gott verordnet hat, damit Israel also feiert 7-mal im Jahr und sich der guten Dinge Gottes erinnert. Das wollte der alles nicht. Der wollte seinen Kram machen, seinen Stiefel durchziehen. Er wollte wichtig sein, er wollte Macht ausüben. Er war der Anführer, er war der, auf den der König hört. Und jetzt plötzlich hat er einen Konkurrenten, nämlich Elisa, den Propheten. Sofort biege ich den ab, sofort widerspricht er ihm. Das ist töricht. Und Elisa sagt ihm, was Sache ist. Er sagt, du wirst es sehen mit eigenen Augen, aber du wirst nicht davon essen. Das wäre doch absolut traurig, wenn es dir genauso ginge. Du siehst, wie andere gesegnet sind und wie der Segen billig ist, wie alle gesegnet sind, nur du nicht. Gut, ich sage wieder, kleine Ursache, kleine Veränderung, große Wirkung. Elisa ist durchgebrochen im Gebet, hat ein Wort von Gott bekommen. Wow, wunderbar. Und jetzt passiert was Hochinteressantes. Denn rein äußerlich hat sich nichts getan. Draußen vor der Stadt feiern die Leute immer noch in der Zeltstadt, die Soldaten der Syrer. Israel hungert immer noch. Aber jetzt sitzen 4 Aussätzige, 4 Nicht-Soldaten, 4 Ausgestoßene, 4 Leute, die überhaupt nicht beim Volk mitmachen durften, die nicht in die Stadt hinein durften. Die sagen jetzt, Mensch, wir haben auch nichts mehr zu essen und nichts zu trinken. In die Stadt lassen sie uns nicht. Was wir machen könnten, ist, wir könnten doch jetzt rübergehen zu den Syrern. Schnorren wir einfach die Syrer mal an. Und wenn die uns wegschicken, dann, ja, mei, wir haben nichts zu verlieren. Und dann fangen die an, sich in Bewegung zu setzen. Kleine Veränderung, große Wirkung. Sie ergreifen die Initiative. Sie versuchen, ihre Situation zu verbessern. Sie sitzen nicht mehr vor der Stadtmauer und bemitleiden sich selber. Nicht mal in die Stadt dürfen wir zum Mithungern. Wir müssen hier draußen rumsitzen und allein hungern. Sie haben die Initiative ergriffen. Sie haben sich aufgemacht und sie sind rübergegangen ins Lager der Syrer. Und jetzt passiert was Interessantes. Der Herr, der verstärkt diese Geräusche, die diese 4 Obdachlosen hier von sich geben, die Laufgeräusche, die Schlurfgeräusche und so weiter, die verstärkt er so sehr, dass die Syrer das denken, da läuft eine Heeresmacht auf sie zu. Ich sag mal, kleine Veränderung, große Wirkung. Die ergreifen die Initiative, setzen sich in Bewegung. Gott verstärkt diese Töne, die sie von sich geben. Und die Syrer, die kriegen so viel Angst, dass sie alles stehen und liegen lassen, die Hammelkeule im Mund noch haben, sie wegwerfen und so schnell sie können davonlaufen. Der eine schneller als der andere. Die setzen sich noch nicht einmal mehr aufs Pferd. So eilig haben sie die. Die rennen davon. Die Klamotten, die sie anhaben, die Rüstung, die sie anhaben, hindert nur beim Rennen. Lassen sie alles liegen, schmeißen sie alles weg. Rennen bis zum Jordan und gehen über den Jordan und verstecken sich dann irgendwo in den Löchern, die es dort gibt. Jetzt ist also dieses ganze Lager leer. Das Grillfleisch brutzelt noch vor sich hin. Und die Proviantvorräte, die sind alle noch da. Und jetzt gehen diese vier Obdachlosen ins erstbeste Zelt. Sie sehen, es ist niemand da. Und sie nehmen das Zeugs vom Grill, ja, und mampfen das und denken sich, das ist immer richtig gut hier. Sie trinken, sie sehen, da liegt Geld rum in Hülle und Fülle, sacken sie ein, Klamotten auch, und die verstecken sie dann. Dann gehen sie in ein anderes Zelt, machen das genauso, und plötzlich klickt es bei ihnen und sie merken, hey, wir haben ein Gewissen auch noch. Wir haben eine gewisse Verpflichtung. Wir wissen was, was die in der Stadt nicht wissen. Wenn wir die in der Stadt weiter hungern lassen und wir hauen uns hier den Ranzen voll, dann trifft uns Schuld. Dann handeln wir nicht gemäß der Nächstenliebe. Was du willst, das man dir tut, das füge du auch anderen zu. Du willst einen vollen Bauch haben, dann sorg dir für das andere auch einen vollen Bauch haben. So sputen sie sich jetzt und gehen so schnell wie sie können zurück und reden dann mit der Wache. Und lange Rede, kurzer Sinn. Es spricht sich herum, es stimmt wirklich, die Syrer sind weg, aber sie haben ihr Essen dagelassen und sie haben sogar schon auf dem Grill noch liegen. Es ist bereit für uns, wir müssen nur noch hingehen und uns bedienen. Im Restaurant hier quasi in die Küche gehen und dort umsonst hier uns das Essen holen, bevor es schlecht wird. Und der König sagt, okay, Aufseher, meine rechte Hand, geh ins Tor und pass auf die Leute auf und organisiere also den Zug der Menschen ins Lager. Und der Adjutant sagt, jawohl. Und er stellt sich hin. Als dann die Torflügel aufgehen, sagt der Storb, bildet Dreierreihen, aber die Leute, die hören nicht auf ihn. Wisst ihr, was die machen? Die überrennen ihn einfach. Die überrennen ihn einfach. Wir wollen nicht überrannt werden, Amen. Wir wollen von den Leuten, die dabei sind, den Segen einzusacken, nicht überrannt werden. Aber es passiert mit dem Mann. Steht extra in Kapitel 7, am Anfang und am Ende des Kapitels, damit wir es auch nicht vergessen. Der Mann, der gesagt hat, wir sollen es zugehen, dass Gott hier uns so versorgt, das ist nicht möglich, sogar wenn Gott Fenster am Himmel machen würde. Und daraufhin sagt er also, der Prophet Elisa, du wirst es sehen mit eigenen Augen, aber du wirst nicht davon essen. Und genau das passiert. Die Volksmenge, die trampelt ihn zu Tode. Die rennt über ihn hinweg. Die Zeit, die Menge geht über ihn hinweg. Er wird in den Staub getreten. Hätte er weniger gemotzt und mehr gefeiert, wäre er am Leben geblieben, hätte Hammelkeule bekommen, hätte sich bedienen können an den Plündergütern, die es dort gab, denn hey, die Syrer kamen nicht zurück und die haben die nicht mehr abgeholt. So auf diese Art und Weise sind also die Güter der Bösen, die Mittel, die das Volk Gottes bekämpft haben, die sind jetzt dem Volk Gottes zugewendet worden. Ich finde es wunderbar. Wenn es also Bestrebungen gibt, den Christen Schwierigkeiten zu machen, wenn dort Millionen hineingebuttert werden, ein Wort und es ändert sich so sehr, dass plötzlich die Christen diese Millionen bekommen und die anderen davonlaufen und nie mehr gesehen wurden. Also willig und gehorsam sein und du isst das Gute des Landes. Die Leute, die gerade noch belagert worden sind, die gerade noch im totalen Elend gesteckt haben, die haben jetzt das Gute des Landes gegessen. Hat es noch jemand gemerkt jetzt außer mir? Also es ist gut. Es ist gut und es lohnt sich, willig und gehorsam zu sein. Amen. Oh Mann. Also prüf dich mal selber, ob du irgendwo auf der Leitung stehst. Wenn du empfindest, hey, andere werden gesegnet, aber ich nicht, dann prüf dich, bist du willig, bist du gehorsam. Und dann mach diese kleine Veränderung und dann gibt es einen großen Segen dafür. Also, da, kleine Veränderung, großer Segen, große Wirkung. Amen. Es gibt noch viele Sachen zu sagen, aber ich denke, das spare ich mir jetzt. Wenn du noch nicht Jesus in dein Leben eingeladen hast, dann gelten diese Segnungen noch nicht für dich. Aber ich gebe dir jetzt die Gelegenheit, Jesus einzuladen in dein Leben. Dann bist du gerettet und dann geht's aufwärts mit dir. Vor allem, wenn du dann ihm nachfolgst. Lass uns alle miteinander beten. Bitte einfach mit, sag mit mir. Herr Jesus, vergib mir meine Sünden. Komm in mein Herz und mach mich neu. So, und jetzt folgst du ihm nach und dann schau, was passiert. Amen. Gottes Segen.